Nadine.
Hallo, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. So, Nadine, wir haben uns getroffen online, um eine neue Folge aufzunehmen für meinen Podcast Und in echt. Und ich freue mich total, dass du dabei bist, dass du direkt gesagt hast, du machst mit. Und genau, mit welchem Gefühl bist du denn heute hier quasi?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich da super drauf gefreut, als du das auf Instagram irgendwie gepostet hattest, habe ich gedacht, ja, da muss ich irgendwie mitmachen. Was für ein Gefühl bin ich dabei? Also ich freue mich total drauf. Ich bin ganz gespannt, was sich im Gespräch gleich irgendwie sich entwickelt und was ich so alles erzähle oder auch nicht. Und ja, ich freue mich, mit dir zu sprechen.
Sehr schön. Nadine, ich hatte dir im Vorfeld ja einen kleinen Fragebogen geschickt sozusagen und das große Thema, wenn man so einen Begriff nennen möchte, wäre so Vereinbarkeit. Mhm. Und jetzt war ich letztes Wochenende bei der Eröffnung deines neuen Multistudios in Oldenburg und deine Kids waren ja auch da und da gab es einen Moment, der hat mich nämlich genau auf dieses Thema gebracht. Die Verabschiedung von deiner süßen Tochter. Und ich habe so mitgefühlt mit dir, weil ich, meine Tochter, meine Kleinste ist, glaube ich, ähnlich alt. Mhm. Und ich kenne diesen Moment so sehr. Und ich habe, da kriege ich direkt Tränen in den Augen, weil ich dieses Gefühl auch kenne. Also dieses, das Gefühl, okay, was soll ich jetzt eigentlich machen? Also wie geht's jetzt eigentlich richtig? Und und da habe ich drüber nachgedacht, okay, Nadine kommt zu mir in den Podcast und Nadine ist super erfolgreich beruflich und ich glaube, nach außen könnte ich mir vorstellen, wirkst du für Menschen, die dir vielleicht auch nicht ganz persönlich so nah sind, auch so, als könntest du immer alles schaffen und alles wuppen und 1000 Ideen und alles schafft sie und sie sieht immer toll aus und sie ist immer freundlich dabei und in echt fragt man sich, und wie geht das eigentlich? Genau, und zu diesem Thema würde ich super gerne heute mit dir sprechen.
Gerne.
Nadine, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen von dir. Wer bist du und woher kennt man dich vielleicht auch?
Ja, also ich bin Nadine und bin 39 Jahre fast. Im Oktober werde ich 39. Bin Mama von 2 Kindern. Meine Große ist 7,5, der Kleine ist 4,5, ich bin verheiratet und ich bin Fotografin, spezialisiert auf den Bereich Babybauch und Babyfotografie. Ja, und daher kennt man mich vielleicht wahrscheinlich schon, weil ich jetzt seit ungefähr 7,5 Jahren, eigentlich ziemlich genau, am 15.8. haben wir letztens nachgeschaut, habe ich mein 7-jähriges Jubiläum von Mama und Mini. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen zu feiern, habe ich festgestellt. Genau, und bin quasi 7 Jahre auf den Bereich spezialisiert. Ja, und da ist viel passiert in den letzten 7 Jahren.
War Fotografin sein sozusagen oder Fotografie, war das immer schon dein Berufswunsch?
Nein, es ist quasi aus der puren Leidenschaft heraus entstanden. Und zwar bin ich eigentlich gelernte Reiseverkehrskauffrau, bin in meiner Ausbildung im Reisebüro gesessen und bin aber relativ schnell nach der Ausbildung, weil das alles ein bisschen schwierig war, bin ich relativ schnell ins Eventmanagement über Kontakte damals. Mein Papa, der war da irgendwie auch involviert und dann habe ich da einen Kontakt gehabt, wo ich dann im Eventmanagement bei einem Solokünstler anfangen konnte. Und das war erstmal so der Schritt in Richtung Eventmanagement, Veranstaltungsmanagement. Da können wir ja gleich nochmal zum Thema Studio drüber sprechen. Und ich habe eigentlich seit meiner Kindheit gerne fotografiert, aber geknipst. Also ich hatte natürlich keine Ahnung von meiner Kamera, wusste überhaupt nicht, wie ich damit irgendwie umgehen muss und habe schöne Motive gesehen, was weiß ich, Pferde, Natur, Himmel und habe dann draufgehalten und früher dann erstmal mit so einer, wie heißen sie, nicht Sofortbildkameras, sondern diese klassischen mit Film drin. Und dann irgendwann mit, ich glaube 16, hat mein Papa mir eine Kamera geschenkt Und da habe ich dann zumindest mal so die erste richtige Kamera in der Hand gehalten. Früher war es dann, wie nennt man sie? Ich glaube, Digitalkamera oder so, ne? Diese kleinen und handlich kompakten. Und genau, die haben dann aber keinen Film mehr. Und dann war es irgendwann so, dass ich im Laufe der Zeit immer mehr fotografiert habe. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt damals. Und da bin ich über eine Fotografin gestolpert, die damals hobbymäßig ihn auch fotografiert hat im Bereich Porträt. Und dann habe ich ja sowieso schon mein Leben lang gerne fotografiert. Und dann fand ich das unheimlich faszinierend, wie sie ihn festgehalten hat. Also als Mensch, also mit seinen verschiedenen Facetten und so. Und dann hatte sie eine extreme Unschärfe in den Bildern drin. Und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal die Kamera lernen, weil davor war das irgendwie so total unwichtig, die Kamera zu können. Und mein Papa hatte mir jahrelang zuvor auch irgendwelche VHS-Kurse geschenkt und ich so, ach nee, interessiert mich nicht. Und da ist dann der Funke übergesprungen, dass ich unbedingt wissen wollte, wie ich diese Unschärfe in diesen Bildern hinbekomme. Und da ist so der Funke in Bezug auf das richtige Erlernen der Kamera entstanden. Das war, glaube ich, 2015. Dann habe ich VHS-Kurse besucht und habe quasi jeden Abend nach der Arbeit oder am Wochenende habe ich dann mit irgendwelchen Hobby-Models Fotos gemacht und mit meinem Mann irgendwie im Café bei Müller-Egerer hingesetzt und gesagt, komm, ich fotografiere dich da jetzt mal und so. Und ja, und da war so dieser Funke geboren, auch mit Menschen was zu machen. Und dann bin ich schwanger geworden und dann habe ich quasi die ersten Fotoshootings mit Freundinnen gehabt, die dann gesagt haben, ja, kannst du mich nicht auch schwanger fotografieren? Also diesen waren dann auch schwanger. Mhm. Und dann habe ich so, ja, mache ich, klar. Und dann war dann schon so dieser Gedanke, ah, das gefällt mir ganz gut. Und dann nach der Geburt war es im Endeffekt so, dass ich mich dazu entschieden habe, eine Spezialisierung einzugehen. Und deswegen bin ich dann Fotografin geworden in dem Bereich, was meine große Leidenschaft ist. Das ist, ja, da kann ich noch mehr zu erzählen, aber jetzt mache ich erstmal einen Cut.
Und wann kam oder wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, hauptberuflich selbstständig zu sein?
Ich würde sagen, das steckt bei mir schon in meinen Kinderschuhen sozusagen. Mein Papa war Unternehmer und ich habe es immer gemocht, dass er oft da war. Klar, er war viel beruflich auch zu Hause eingespannt, dass er dann irgendwie den Laptop auf dem Schoß hatte oder so, abends oder so, aber er war trotzdem da. Und wenn ich ihn brauchte und irgendwie seine Nähe wollte oder so, dann hat er sich das auch genommen, die Zeit. Und das fand ich als Kind oder auch als Jugendliche schon immer sehr schön, dass mein Papa öfter da war, glaube ich, als andere Papas. Und da war so der Gedanke gepflanzt, irgendwann möchte ich mich auch mal selbstständig machen. Ich weiß heute noch, wie ich in meiner Jugend darüber nachgedacht habe und gedacht habe, ja, irgendwann mache ich mich auch mal selbstständig. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, mit welchem Thema, aber das wird dann schon kommen, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ja, und so habe ich dann mein Leben weitergelebt und habe dann Veranstaltungsmanagement, bin dann so durch. Und gerade im Veranstaltungsmanagement, das ist ein Bereich, wo man viel lernt zu powern, wenn man es muss. Weil so eine Veranstaltung nun mal dann, oder egal, Event oder was auch immer, verschiedenste Dinge, dann ja nun mal den Tag X haben und da muss man halt richtig ranklotzen. Und danach kann es auch wieder sein, dass es wieder so eine Welle nach unten gibt, ne? Dass erstmal wieder gar nichts ist und dass man danach wieder entspannen kann. Und das war auch eine perfekte Grundlage dafür, dann den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es im Endeffekt ja ähnlich ist. Es gibt immer wieder phasenweise, wo man mehr Aufträge hat, wo man weniger Aufträge hat, wo man dann wieder mehr arbeiten muss, wo man wieder durchatmen kann. Man muss das natürlich dann auch können, das Durchatmen. Genau. Und ja, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ich hole hier so weit aus.
Das macht gar nichts, dafür ist es ja da. Wie gestaltest du denn deinen Alltag als Selbstständige, als Partnerin, als Tochter, als Mutter, als Freundin, als alles, was man so ist?
Ja, das ist, wie jede Mama, glaube ich, weiß, ein Spagat, egal ob man selbstständig ist oder nicht. Ich finde es auch, muss ich mal so vorab sagen, ein großen Respekt an diejenigen, die nicht angestellt sind, die nicht selbstständig sind, sondern angestellt sind, weil ich mich jedes Mal frage, wie bekommt man das dann auch hin? Ne? Also mit dem ganzen Background an Betreuung etc. Und da habe ich jetzt ja den Vorteil, dass ich das selber irgendwie koordinieren kann. Natürlich ist Selbstständigkeit ja nicht nur, hat ja nicht nur Vorteile, aber ja, das ist schon eine ganz schöne Nummer. Und das ist für mich natürlich auch jeden Tag eine neue Herausforderung, vor allen Dingen dann extrem, wenn dann zum Beispiel Krankheitsfälle oder sowas vorkommen. Ne? Und bei mir sind es dann so Themen bei Neugeborenen-Shootings oder Babybau-Fotoshootings. Okay, ein Babybau-Fotoshooting kann man vielleicht mal schieben, aber wenn dann mal einer meiner Zwerge krank ist, muss ich dann halt echt gucken, dass ich dann zeitnah entweder den Termin schiebe, weil das Baby wird ja auch immer älter. Ich kann das nicht um eine ganze Woche schieben. Deswegen haben wir uns da so organisiert, dass ich wirklich einen Puffer am Wochenende habe und im Worst Case, wenn unter der Woche jemand krank ist und ich bin in erster Linie die, die einspringt natürlich zu Hause, dass ich dann die Termine am Wochenende mache. Und am Anfang war das schwer in den ersten Jahren, auch das gegenüber meinem Mann irgendwie zu vertreten, weil der immer natürlich Dinge nicht für sich, das sage ich jetzt bewusst, also es hatte er wollte ja nicht Dinge für sich machen, sondern er wollte Dinge fürs Haus machen. Er wollte seine To-Dos abarbeiten und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ich muss ja ein Fotoshooting machen und ja, und das hat sich natürlich jetzt alles im Laufe der Jahre hat sich das eingespielt und es ist mehr Bewusstsein dafür gekommen, dass natürlich ich, wenn ich unter der Woche die Kinder krank habe oder ich selber krank bin, dass ich das dann halt nachholen muss und das einfach nicht um eine ganze Woche schieben kann bei Neugeborenen-Shootings. Das ist ja eine Nummer. Also wir haben uns im Laufe der Jahre, also ich würde sagen, so jetzt nach 7 Jahren kann ich sagen, dass wir, glaube ich, so angekommen sind in so einer Routine. Er hat morgens zum Beispiel Zeit mit den Kids. Er kümmert sich morgens um die Kinder. Und wir teilen uns auch tageweise auf. Montags und freitags habe ich mir zum Beispiel jetzt Tage rausgenommen, wo ich die Zwerge nicht wegbringe, sondern er sie wegbringt. Das hat sich im Grunde im Laufe der Zeit ergeben. Und ich bringe meine Zwerge dienstags, mittwochs und donnerstags weg. Und ich hole sie dann ja auch entsprechend ab. Und abends hat er dann leider ja auch nur relativ wenig Zeit. Er kommt zwar so, dass wir meistens noch miteinander essen können, aber er versucht die Zeit da natürlich dann auch so gut es geht zu nutzen. Und da versuche ich mich aktuell nicht ganz rauszuziehen, aber ich weiß ja, wie das so ist. Die ein oder andere Mama kennt das sicherlich, wenn man dann ja auch noch irgendwie damit rumwuselt und dann sind meistens die Mädels oder kann ja auch bei den Jungs so sein, dass die dann doch wieder an Mama hängen und gerade bei Zu-Bett-Geschichten, ne? Wenn der Papa dann die Zwerge ins Bett bringen soll, dann kommt die Große immer mal wieder an und sagt, oh, Mama, das und das und das und das. Ja, und wenn ich nicht da wäre zum Beispiel, gestern war ich beim Yoga hier im Studio, dann funktioniert das natürlich einwandfrei. Ne? Es liegt halt einfach daran, weil ich dann da bin. Und das musste ich auch im Laufe der Zeit erstmal verstehen, dass das gar nicht mal unbedingt was damit zu tun hat, dass sie mich unbedingt braucht, sondern weil ich einfach dann da in der Nähe bin. Und das, ich bin ja dann eine Option sozusagen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es ja sonst funktioniert, dann mache ich halt abends auch mal was anderes. Und ja, und so ist es im Endeffekt, dass ich mich frei so organisiere oder wir uns so organisieren, dass wir uns immer kurz absprechen, auch was Abende angeht. Wenn ich sage, ich möchte abends irgendwas machen oder so, dann ist das meistens kein Problem. Ja, genau. Aber es ist trotzdem immer eine große Herausforderung, wenn es dann eine Änderung gibt. Aber so ist das als Mama. Ja.
Ich weiß genau, was du meinst, weil mein Mann und ich sind auch beide selbstständig.
Ja.
Und also ich arbeite ja in meiner Selbstständigkeit mittlerweile schon relativ viel. Und Nico eben auch. Und dafür, dass ich jetzt auch selbstständig sein kann, musste er so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, wir haben ja 3 Kinder. Unser Großer wird 16 und unsere Kleinste wird jetzt 7 und die Mittlere ist quasi so dazwischen, die ist 12. Und wir haben so festgestellt, okay, der Große, der ist halt, ich sag jetzt mal, in den prägenden Jahren primär mit mir groß geworden, weil Nico einfach viel mehr gearbeitet hat und ich habe noch studiert. Und wenn der irgendwie so Dinge hat, die so super für ihn so wichtig sind, so zum Beispiel wie, keine Ahnung, er hat eine Packliste für die Klassenfahrt oder er hat irgendwie einen Zettel für ein Elternamt oder er braucht Geld für die Schule. Keine Ahnung, irgendwas, was so nicht locker lustig ist, sondern wo es wirklich funktionieren muss, dann fragt er immer mich. Und wenn ich nicht zu Hause bin, dann wartet er auch, bis ich wieder nach Hause komme. Also das kann dann sein, dass ich dann irgendwie um 21 Uhr nach Hause komme und dann so, ah Mama, gut, dass du jetzt da bist. Ich habe hier noch einen Zettel von der Schule. Und dann denke ich mir, hä? Dein Vater ist seit heute Mittag den ganzen Tag zu Hause. Wieso hast du denn den Scheißzettel nicht schon lange an Nico gegeben? Ja, keine Ahnung, weil das so, das steckt so drin in ihm, weil ich eben diejenige war, die die ersten Jahre immer da war. Und bei unseren Mädels zum Beispiel hat sich das verändert. Also bei unserer Mittleren war das schon, ist das schon auf so einer Schwelle zur Veränderung gewesen sozusagen. Und bei unserer Kleinsten ist es, die nimmt uns beide als Verantwortungspersonen wahr, weil wir uns die Verantwortung wirklich auch mittlerweile echt teilen. Das war ein Prozess, aber das war nötig, damit wir auch beruflich beide das tun können, was wir wollen sozusagen, ohne dass der Preis so groß wird für die Familie. Aber die Kleine zum Beispiel, für die ist es völlig okay, wenn sie von Papa ins Bett gebracht wird oder wenn Papa sie in den Kindergarten gebracht hat oder weiß der Geier was. Aber diese Veränderung in unserer Partnerschaft und in unserer Verteilung der Care-Arbeit, die kannst du wirklich bei uns zu Hause an den Kindern ablesen. Das ist wirklich wie so eine Geschichte, die man vorlesen kann. Das ist total abgefahren. Ja, so verändert sich auch Partnerschaft, ne, mit der Zeit, finde ich.
Absolut, ja. Ja, bei der Großen kann ich das aber auch merken. Also die ist ja viel mehr bezogen auf mich. Die hat ja, auch wenn es nur im Endeffekt fast 3 Jahre waren, aber sie war ja nun mal 3 Jahre Einzelkind und da war sie ja natürlich schon sehr auf mich bezogen sowieso. Und das merkt man auch noch. So ähnlich wie du das so sagst, es ist nicht ganz so extrem bei ihr, aber ja, also das ist auch ein Prozess, da musste ich auch lernen, dass wenn zum Beispiel mein Mann irgendwas gesagt hat, also der hat dann schon mal was gesagt, sie hat ihn dann auch gefragt und dann habe ich dann zum Beispiel aber dann nochmal nachkorrigiert in dem, was er dann gesagt hat. Also ne, und dann habe ich immer gedacht, okay, vielleicht soll ich das einfach lassen, weil das sorgt ja auch dafür, dass sie ja ständig zu mir kommt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, nee, ich sag dann zu ihr, was Papa sagt, das passt dann auch schon, ne? Und das ist dann auch richtig. Weil sonst kam sie dann auch immer zu mir an und hat gesagt, ja, Papa hat aber das und das. Und
das habe ich tatsächlich auch öfter hier bei mir in der Beratung. Gerade in der Paarberatung ist das ein Riesenthema, dieses auch loslassen können. Also ich erlebe das oft, dass zum Beispiel Frauen in der Beratung sagen, ich fühle mich mit allem alleine und ich würde mir irgendwie wünschen, dass er mehr abnimmt und nicht nur Aufgaben abnimmt, sondern eben auch die Verantwortung. Und wenn wir das dann so aufdröseln, dann wird recht schnell klar, dass es befremdlich ist, für einige, nicht für alle, aber befremdlich ist, den Partner es dann auf seine Art und Weise machen zu lassen. Also ich hatte das vor kurzem hier in der Beratung zum Beispiel, da sagte dann die Klientin, ja, unser Sohn zum Beispiel braucht Schuhe. Aber wenn ich jetzt meinen Mann losschicke und er soll Schuhe kaufen, dann kauft er irgendwelche Schuhe, die der Junge nicht braucht. Und es kommt mir manchmal so ein bisschen vor, wie als hätte man dann eben nicht, zum Beispiel in meinem Fall nicht 3 Kinder, sondern 4 und würde so das älteste Kind mit den jüngeren Kindern losschicken, Schuhe zu kaufen. Also die Frage ist auch so ein bisschen, wie sieht man seinen Partner und ist man auch bereit zu sagen, okay, der macht das auf seine Art. Und ganz ehrlich, wenn er die falschen Schuhe kauft, kauft er die falschen Schuhe, dann muss er zur Not nochmal hin und die umtauschen oder ich weiß auch nicht. Also ich meine, er ist ja nicht vor die Schleuse gesprungen. Es wird ja nicht so schwer sein, ein paar Schuhe zu kaufen. Und es muss ja auch, das frage ich auch ganz oft hier in der Beratung, es muss ja auch den Raum geben, es auf die eigene Art zu machen und so ein bisschen à la Try and Error rauszufinden, okay, wie geht's eigentlich? Weil in ganz vielen Partnerschaften haben die Frauen einfach einen Vorsprung, weil die ersten, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahre die meiste Care-Arbeit übernehmen. Und da beginnt schon sozusagen diese Problematik, finde ich. Und dann, wenn der Mann irgendwann einsteigt in das Boot, dann ist die Frau ja schon 12 Kilometer gefahren und hat schon rausgefunden, wie es geht und was wichtig ist oder was für sie wichtig ist. Und dann kommt so der Mann dazu und kann den Kurs gar nicht mehr mitbestimmen, sondern soll sich nur ans Ruder setzen und bitte dahin fahren, wo sie sagt. Und das kann natürlich irgendwie nicht funktionieren. Das ist aber etwas, was ich auch lernen musste, als unser Sohn klein war, das zuzulassen, dass, oder beziehungsweise, dass es okay ist, dass, wenn ich was für mich einfordere an Zeit und mein Partner sozusagen in die Verantwortung geht, dass ich dann auch aushalte, okay, gut, dann macht er es halt auch auf seine Art. Und ich habe festgestellt, dass er das in manchen Dingen einfach wirklich auch besser macht als ich, zum Glück. Kennst du das auch?
Absolut, ja. Das, also diesen Prozess hatte ich ja gerade schon gesagt. Also deswegen habe ich jetzt so das Gefühl nach 7 Jahren, dass man sich so gefunden hat, weil genau das steckt in diesen 7 Jahren ja drin. Dieser Prozess in diese Richtung, das Abgeben, dieses nicht die Kontrolle zu haben. Und das war bei mir ganz extrem. Ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist oder ob man da, ich keine Ahnung, aber es ist, wenn ich mich mit vielen anderen Müttern unterhalte, ne, also diese Kontrolle abgeben, es ist schon bei mir auf jeden Fall eine sehr große Nummer gewesen. Und da musste ich im Endeffekt reinwachsen. Also, dass ich mich damit abfinde und selber merke, durch verschiedenste Prozesse, dass es halt gar nicht anders geht. Also, ich muss lernen, auch die Kontrolle mal abzugeben. Und jetzt zum Beispiel, wo so viel zu tun war, da war jetzt ja wieder das Thema in Bezug auf die Schule für die Große, dass sie neue Materialien braucht, wobei, nee, ich glaube, es war schon letztes Jahr, als sie eingeschult wurde, genau, da ging es um die Materialien, um die Materialliste und so, und dann habe ich sofort gesagt, dass ich das ja mache, ne? Das war für mich irgendwie klar, weil ich mich sonst immer alle um alles gekümmert habe, an Besorgungen und so, und dann irgendwann, ja, weil ich dann irgendwie gesagt habe, ach Mist, das habe ich jetzt immer noch nicht gemacht und immer noch nicht, und dann hat zum Glück mein Mann irgendwann gesagt, ja, dann mache ich das, und ich so, wie? Ach so, ja, aber dann habe ich geguckt, was da so draufsteht und habe gedacht so, ja, aber dann ist ja so ein Heft, da muss man kaufen. So, dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich gefällt ihr der und so. Also, da habe ich schon direkt so gedacht, oh, hoffentlich kauft er auch das, was immer dann auch gefällt und solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt ins Vertrauen gehen, er macht das schon, weil im weitesten Sinne steht ja auf der Materialliste alles drauf mit Namen, was er genau kaufen muss. Es ist halt nur dann das Design eventuell anders, was mir nicht so gefällt. Und dann hat das geklappt im ersten Jahr und jetzt im zweiten Jahr hat er sich auch dann direkt drum gekümmert. Dann habe ich gedacht, cool, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Punkt auf meiner To-Do-Liste, den ich entsprechend abhaken konnte. Und das sind halt auch andere Sachen zwischendrin. Bewusst fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber jetzt zum Beispiel hier kurz vor meinem Open House sozusagen, vom Tag der offenen Tür, ich habe immer gesagt, ich kümmere mich um die Wäsche, weil er irgendwann einmal irgendwas verwaschen hat. Und ich gesagt, nee. So, das mache ich und keine Ahnung. Und dann, ja, ist die Wäsche jetzt natürlich, weil ich natürlich viel zu tun hatte, deutlich länger liegen geblieben als zuvor. Und dann hat er irgendwann mal die Wäsche angeschmissen und dann war ich ganz empört. Und dann hat er gesagt, naja gut, muss er aber auch gemacht werden, bleibt er sonst liegen. Und dann habe ich gedacht, ja. Und das war so das erste Mal, dass ich mich auch gar nicht angegriffen gefühlt habe. Also ich habe auch im Laufe der Zeit gelernt, dass ich dann gar kein schlechtes Gewissen haben muss, weil es ist halt gerade einfach eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Und es gibt ja immer wieder anstrengende Phasen. Muss ja nicht unbedingt mit einem Tag der offenen Tür zu tun haben, ne? Aber man ist krank oder sonst was. Und dann ist es auch okay, wenn er irgendwas übernimmt und auch mal von alleine übernimmt. Weil früher wäre ich so gewesen, dass ich gedacht habe, so, oh, jetzt macht er das. Und jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen, dass ich meine Aufgaben nicht hinkriege. Ja, bin ich jetzt irgendwie schlechte, was weiß ich, Mutter, Hausfrau, keine Ahnung was, ne? So in die Richtung. Ja, also das hätte ich mir früher viel mehr zum Vorwurf gemacht und im Laufe der Jahre habe ich einfach gemerkt, ja, okay, dann cool, dass du die Wäsche gemacht hast, voll gut. Tief in meinem Inneren gefällt mir das vielleicht nicht ganz so sehr, aber er hat es hingekriegt und jetzt denke ich mir, okay, dann macht er halt zwischendurch doch mal die Wäsche oder solche Sachen, ne? Das sind ja verschiedenste andere Dinge, aber es war jetzt gerade ein Beispiel, was ganz gut passte.
Das ist, glaube ich, oft ein Problem, ne? Also, auch das erlebe ich ja hier in der Praxis auch häufig, diesen inneren Konflikt von Frauen primär. Dieses, wenn ich jetzt abgebe, was eigentlich sozusagen durch mein Geschlecht eigentlich auf meinen Schultern liegen sollte, also völlig veraltet, aber es steckt eben noch irgendwie so drin.
Ja.
Wenn ich das abgebe, weil ich mich irgendwie in irgendeiner Form selbst verwirklichen möchte und eben dann nicht mehr alles schaffen kann, dann fühlen sich Frauen super schnell schuldig. Und dieses, also als ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe, haben ganz viele Leute zu mir gesagt, sag mal, was stimmt mit dir nicht? Du hast 3 Kinder, du hast doch eine Anstellung, du hast deinen Mann, wie soll das denn funktionieren? Und das, ganz ehrlich, Nadine, das hat zu Nico kein Mensch gesagt, als der sich selbstständig gemacht hat. Da war einfach so, ja, mega, voll cool. Und ist ja auch cool, dass Denise das so supportet und so. Es gab natürlich auch Menschen, die gesagt haben, cool, dass du das jetzt machst und mega und toll. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich bin eine bessere Mutter, wenn ich arbeite. Ich bin gut da drin, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe am Tag auch meinen Lebensbereich gehabt, sozusagen. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich war wirkungsvoll, ich habe was Sinnstiftendes gemacht, ich hatte gute Gespräche, ich hatte häufig gute Einheiten. Und dann komme ich nach Hause und dann fühle ich mich irgendwie frei und gut. Und das wiederum kriegen ja meine Kinder auch mit. Aber ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl von, natürlich schafft man dann nicht alles. Und das hatte ich ja mit Alex letzte Woche schon. Dann bleibt natürlich auch zu Hause was liegen. Und dann ist es nicht immer super schön dekoriert und keine Ahnung, unser Esstisch, da stehen immer 94.000 Sachen drauf, weil manchmal ist es eben auch so, wenn ich nach Hause komme, die Kinder haben irgendwie Besuch oder so, dann haben sie da gegessen und dann bleibt die Hälfte stehen oder irgendjemand hat geknetet und irgendwie klebt noch Play-Doh an den Fliesen und ach, weiß der Geier. Aber interessanterweise, ich habe irgendwann für mich entschieden, ich weiß, was für mich gut ist als Mensch, wann ich mich gut und sicher fühle, das übertrage ich an meine Kinder und das bedeutet eben, dass ich nicht immer zu Hause bin. Dann bin ich, also so hart es klingt, aber dann bin ich einfach die bessere Mutter.
Mhm. Kenne ich. Kann ich zu 100% unterschreiben. Ja, so geht's mir auch. Oder ging's mir in den letzten Jahren. Das war auch ein sehr harter Prozess, dass ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Also es hat auch sehr viel Durchsetzungsvermögen in Anführungsstrichen erfordert. Ich musste mich natürlich auch oft rechtfertigen, meinem Mann gegenüber, obwohl der jetzt nicht irgendwie total oder eigentlich gar nicht altmodisch eingestellt ist. Aber trotzdem bekommt er ja auch vom Außen, von, was weiß ich, Kollegen, Führungskräften, bekommt er ja auch Feedback. Und da sind dann so Situationen ab und zu mal gewesen, wo ich dann irgendwann mal sozusagen die Faust auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich möchte auch arbeiten können und dann müssen wir uns halt so und so organisieren. Und das war nicht einfach. Also es ist schon schwierig, wenn man dann vielleicht anfängt, irgendwie einzuknicken und dann denkt so, ach ja, dann halt nicht. Aber ich habe es dann doch nach und nach immer mehr geschafft, dass ich doch sage, nö, das hat ja schon seine Berechtigung. Und klar, auch wenn ich dann selbstständig sein möchte, es ist ja im Endeffekt auch, wenn ich jetzt angestellt wäre irgendwo und wieder zurückgegangen wäre. Also ich habe mich ja in der Elternzeit selbstständig gemacht, erst nebenberuflich. Und wenn ich aber wieder zurückgegangen wäre in eine Anstellung, dann hätte das ja auch funktionieren müssen in irgendeiner Art und Weise. Und welcher Arbeitgeber, ich frage mich das immer, welcher Arbeitgeber würde das mitmachen, wenn man ständig sagen würde, das Kind ist krank, man muss sich dann ja ganz anders organisieren. Und wir haben ja unsere Familie, haben wir ja nicht direkt hier um uns herum wohnen, außer ich meine Mama, aber die kann dann auch nicht immer und jeden Tag sozusagen. Und dann ist das einfach eine ganz andere Nummer. Also ja.
Das fand ich auch, ich hatte mal so eine Diskussion, ich glaube, das war mit der Grundschule, als eins meiner älteren Kinder noch auf der Grundschule war und ich habe so einen Anruf gekriegt, wegen Kind krank, müsste abgeholt werden und zwar einfach jetzt. Und ich gesagt habe, ich kann jetzt gerade gar nicht, aber sie können meinen Mann anrufen. Und dann haben die gesagt, na, wir haben ja die Nummer gar nicht. Dann habe ich gesagt, das kann ich. Ich habe die auf diesem Notfallzettel da hinterlassen. Ja, ach so, ja. Aber sie können nicht kommen, weil ich glaube, es war mein Sohn, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Mein Kind auf jeden Fall fragt nach der Mutter. Und ich habe mich direkt schlecht gefühlt und habe direkt gedacht, boah, scheiße, ey, jetzt, was denken die jetzt von mir, dass ich jetzt nicht sofort mich ins Auto setze und losfahre? Aber es ging einfach nicht. Und für Nico war es umsetzbar. Und das, ich glaube, dass auch was ist, was für Frauen heutzutage noch sehr, sehr schwer ist, dass das so ist. Dass sie das sich rechtfertigen müssen und Männer eben tatsächlich einfach nicht so sehr. Und ich habe aber auch festgestellt, dass dadurch, dass Nico und ich uns das jetzt so teilen und wirklich beide uns verantwortlich dafür fühlen, dass die Wochen funktionieren und das ist so manchmal so ein bisschen Woche für Woche auch denken, wenn dann irgendwelche, keine Ahnung, Kieferorthopäden-Termine sind und ach, weiß der Geier was, das ist ja immer irgendwas. Und man so ein bisschen abwägen muss, okay, können die da schon alleine hin oder muss man die da noch hinfahren und wer macht das dann und irgendwie so. Das hat uns aber, muss ich auch sagen, als Paar nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht, weil wir haben uns früher oft auch gestritten, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin überfordert oder da sind Sachen, bei denen ich nicht weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und Nico wusste gar nicht, wovon ich spreche, weil das einfach nicht Teil seiner Lebensrealität war. Wenn der von der Arbeit gekommen ist, der wusste ja gar nicht, wie das ist, den ganzen Tag mit dem Kind alleine zu Hause zu sein. Ich glaube, viele Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen, das sind ja meistens die Männer, die, das erlebe ich auch tatsächlich hier in der Paarberatung oft, die denken, dass die Frau hat doch ein schönes Leben. Also kommt jeden Monat Geld aufs Konto und wir haben doch ein schönes Haus und die geht immer frühstücken mit ihren Freundinnen und macht Baby-Yoga und hängt eigentlich den ganzen Tag nur rum. Und das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Es ist auch den ganzen Tag sich zurücknehmen und irgendwie den Tag gestalten, je nach Laune und Möglichkeit des Kindes und danach, wie man geschlafen hat oder was so anliegt an Terminen und so weiter und so fort. Und ich habe bei uns in der Partnerschaft gemerkt, in dem Moment, wo es auch nötig war, dafür, dass ich auch stattfinden kann mit meinen Wünschen und Bedürfnissen, war es nötig, dass Nico bei sich ein bisschen was von seinem Kuchen abgibt. Und als er dann mehr Teil unserer Familie letztendlich auch wurde, also mehr Teil auch dieser Care-Arbeit, konnte der richtig verstehen, was es bedeutet. Und ich konnte verstehen, dass es nicht so ist, dass er morgens ins Büro fährt und den ganzen Tag nur für sich hat und nur für sich organisieren muss. Und das habe ich immer gedacht. Oh, der hat's gut. Der verlässt das Haus und der trifft andere Leute und der kann sich selbst verwirklichen. Und dass man aber manchmal hier sitzt, oder so geht's mir manchmal, und es in den allermeisten Fällen haben meine Kinder gar keinen Stress damit, dass ich arbeiten gehe. Und trotzdem gibt es manchmal diese Tage, wo ich von der Arbeit komme und eins meiner Kinder sagt, Mann, heute warst du lange weg. Und ich war heute traurig. Oder mir ist was in der Schule passiert. Oder ich habe mich gestritten. Und dann denke ich schon manchmal, okay, so ist es. Also so ist es auch für Nico all die Jahre gewesen. Und wir haben, glaube ich, lange den Blick und das Gefühl füreinander verloren, weil unsere Lebenswelten sich nicht überschnitten haben. Und deswegen plädiere ich hier auch in der Paarberatung immer dafür, dass man eine Partnerschaft führt, in der sich Lebenswelten dringend und unbedingt überschneiden. Und als ich bei dir bei der Eröffnung war und du dich verabschiedet hast von deiner Kleinen, das habe ich so fühlen können, weil ich kenne diese Momente und ich habe gedacht, das ist super traurig. Auf der anderen Seite lernen sie auch, dass Papa auch ein ganz sicherer Hafen ist und dass er das richtig gut kann. Und ich glaube, dass das auch eine wertvolle Erfahrung ist für die Kinder.
Ja, das war nicht einfach. Ich weiß noch ganz genau, wie der Moment war. Sie wollte oder musste dann ja nach Hause gehen. Und sie wollte natürlich nicht. Sie wollte am liebsten den ganzen Tag da bleiben. Und ich habe auch ja kurz überlegt, ob sie in irgendeiner Art und Weise da bleiben kann. Und habe dann zum Glück doch meinem eigentlichen emotionalen Impuls nachgegeben und kurz versucht, richtig nachzudenken, ob das Sinn macht, dass sie hier bleibt. Und habe dann festgestellt, okay, nein, das würde eigentlich gar keinen Sinn machen, auch wenn ich sie jetzt gerne hier behalten würde. Wobei, das hätte ja dann wahrscheinlich noch nach sich gezogen, dass der Kleine auch noch hätte bleiben wollen und so weiter. Und dann hätte es wahrscheinlich ein großes Chaos gegeben. Aber also mein Mann konnte dann Mittel und Wege finden, wo er dann irgendwie gesagt hat, ich glaube, die sind dann zum McDonald's gefahren oder so, oder ne, dass die dann wieder ein bisschen bessere Laune kriegen. Und Ja, da hat mir natürlich kurz das Herz geblutet. Zum Glück war ich dann wieder schnell abgelenkt, aber da habe ich auch gedacht, oh, tut mir so leid. Ja, aber auch das muss sie ja auch lernen, ne? Also auch, sie hat natürlich auch die Abende zuvor, hat sie mir irgendwann mal am nächsten Tag gesagt, Mama, du bist abends jetzt gerade so häufig weg, ne? Ist blöd, aber ich versuche mich dann natürlich zu erklären, ne? Ich erkläre ihr das dann. Und ich erkläre ihr dann und stelle ihr auch so ein bisschen Papas Arbeitszeit sozusagen gegenüber und sage, guck mal, ja, Papa ist halt den ganzen Tag irgendwie von dann bis dann weg und ich muss mich halt ein bisschen aufteilen, weil ich ja einfach auch viel früher bei euch bin, ne? Und jetzt gerade konnte ich das ja so oder so ja gut erklären, weil ja nun mal der Tag der offenen Tür sozusagen kurz bevorstand und das einfach viel war. Und sonst versuche ich natürlich schon darauf zu achten, dass ich jetzt nicht 3 Abende oder 2 Abende hintereinander unbedingt weg bin. Aber auch im Laufe der Zeit ist auch das besser geworden, ihr Verständnis dafür. Also klar, ich weiß noch, das erste Jahr oder ach, was weiß ich, die ersten 2, 3 Jahre oder die ersten 2 Jahre, wie schlimm das war, überhaupt sich mal für eine Stunde von ihr zu trennen, ne? Und wie schlimm das für mich war und Thema schlechtes Gewissen und so. Also im Endeffekt, ja, kann ich sagen, bin ich da einfach reingewachsen, habe nach und nach für mich verstanden, hey, ich muss auf jeden Fall was für mich tun, egal in welcher Art und Weise, weil dann kann ich eine bessere Mutter sein. Das ist dann tatsächlich so, das habe ich dann auch verstanden. Und zum Thema Selbstverwirklichen oder irgendwas heißt, also Selbstverwirklichung ist ja gar nicht mal unbedingt in Bezug auf die Selbstständigkeit sozusagen, weil es bedeutet ja, kann man ja auch im Angestelltenverhältnis haben, ne? Also es wäre ja egal gewesen, in welche Richtung, ob ich jetzt wieder direkt nach, was weiß ich, 2 Jahren wieder oder nach einem Jahr angefangen hätte zu arbeiten in meinem alten Job. Da hätte ich ja auch so dieses Gefühl, was du dann jetzt hattest, ne, dass man entsprechend ja auch was schafft und irgendwas bewegt und auch irgendwie mal andere Gedanken in seinem Kopf hat, außer die Kinderbetreuung oder diese Dinge. Das hat auch sehr viel mit mir gemacht. Und ich habe das Problem in Anführungsstrichen, wo viele ja das bewundern, aber ich sehe es auch oft als Problem, meine große Kreativität, mein Kopf, der steht fast niemals still sozusagen. Wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme und der wirft irgendwie so ein Wort in den Raum und denkt mir so, oh ja, voll die coolen Ideen. Und dann entwickeln sich wieder irgendwelche Hirngespinste und dann entstehen wieder neue Sachen und ich denke so, oh, voll cool und ja, kann man auch machen. Und in der Elternzeit, in dieser ersten Zeit, wo ich fast gar nicht gearbeitet habe, war das für mich fast wie die Hölle auf Erden. Ich musste immer wieder meinen Kopf parken sozusagen. Also diese Gedanken, ich konnte die nicht mal im Bruchteil umsetzen, weil es eigentlich gar nicht möglich war. Und das war eine sehr, sehr hart und anstrengende Zeit. Die hat mich auch echt fertig gemacht, weil darunter, das habe ich dann ja auch gemerkt, haben dann natürlich auch, haben die Kinder auch gelitten, weil ich dann ja auch schlechte Laune hatte. Das war ganz schwierig, da irgendwie rauszukommen. Und im Endeffekt hat es im Laufe der Zeit ergeben, dass ich dann ja mehr arbeiten konnte und dann nach und nach auch mal Dinge in Bewegung bringen konnte. Und vorher, ja, sein Kopf irgendwie so auf Pausenmodus zu stellen, ist schon echt eine harte Nummer. Also alles, was so im ersten Jahr bei beiden Kindern passiert ist, klar, die Zeit auf der einen Seite, natürlich kann man das genießen, aber ja, irgendwie kamen da ja auch immer wieder diese Gedanken, wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit der Fotografie? Was passiert sonst noch so? Und ja, war eine anstrengende Zeit und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich da durch bin.
Das geht mir tatsächlich genauso. Ich hatte immer super gern meine Babys. Wenn ich jetzt so Babys sehe, denke ich immer an und denke mir so, ach, das war auch schön. Und wenn meine beste Freundin ist gerade schwanger und ich weiß, was da auf sie zukommt. Und bin ein bisschen auch ein bisschen neidisch auf diese ersten Wochen, wenn du so dein neugeborenes Baby hast. Das ist einfach, für mich war das immer was Besonderes. Es ist aber auch so, ich hatte jetzt das erste Mal eine Situation, dass mein großer Nachmittagsunterricht hatte, die mittlere war verabredet und die Kleine ist das erste Mal mit dem Fahrrad alleine zu ihrer Freundin um die Ecke gefahren. Und ich saß auf der Terrasse mit meinem Laptop und habe gearbeitet und habe gedacht, okay, es ist krass. Also es ist irgendwie, es ist anders. Es ist ein neuer Lebensabschnitt für mich. Und auf der einen Seite kann ich den wunderbar annehmen, weil ich das Gefühl habe, als hätte sich sozusagen der Zaun auf meiner Weide deutlich erweitert. Und es gibt ganz neue Areale in meinem Leben, die ich erforschen kann und wo ich irgendwie gucken kann. Ich bin auch so wie du, ich habe 1000 Ideen. Ich muss immer gucken, dass ich mich irgendwie fokussiere und bei meinem Thema bleibe, weil ich könnte den ganzen Tag irgendwelche Sachen machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, nach und nach kriege ich immer mehr Möglichkeiten, das zu tun. Und es ist, als hätte wäre so eine Explosion in meinem Kopf an Ideen und Wünschen und wow, alles ist möglich. Und in echt ist das ja noch nicht ganz so, weil die kommen ja, auch wenn sie verabredet sind, abends nach Hause und brauchen ja auch, ist auch eine Erfahrung, die ich irgendwie völlig bescheuert von mir, aber ich habe immer gedacht, auch wenn die so klein sind und wenn die, dann ist es anstrengend und dann brauchen die viel, aber wenn die erstmal größer sind und selbstständig, und mein Vater hat immer gesagt, den nächstes kannst du abhaken. Und ich habe immer gedacht, nein, dann sind die ja selbstständiger und dann können die alleine sich verabreden und so. Ich muss die nirgendwo mehr hinfahren. Das stimmt auch nur in Teilen. Hinfahren muss ich sie trotzdem oft noch. Aber dafür entstehen natürlich ganz andere Bedürfnisse. Und ich würde sagen, bei meinen Kindern, ich bin, glaube ich, in einem sehr guten Kontakt mit meinen Kindern. Und da sind ganz andere Themen. Also natürlich brauchen die keine Hilfe mehr beim Apfelschneiden. Aber die brauchen ganz andere Hilfen. Und der Unterschied ist, dass sie nicht mehr kommen und sagen, ich habe mich gestritten oder ich finde Schule doof oder so, sondern man muss die ausquetschen wie so eine Zitrone. Also man muss, die Antennen müssen viel feiner sein und viel, man muss viel genauer hingucken. Und da muss ich zum Beispiel manchmal aufpassen, dass mir das nicht durchrutscht. Dass ich nicht zu sehr in meinem, okay, ich kann mich jetzt beruflich irgendwie finden und ich kann irgendwie so mein Ding machen, da muss ich dann immer aufpassen, dass ich diese Antennen nicht einfahre zwischendurch, sondern dass das immer Priorität hat. Und da zum Beispiel ist es für mich auch total schön, dass mein Mann und ich da mittlerweile so Hand in Hand gehen, weil ich weiß, dass dieser Verantwortungsbereich nicht mehr alleine auf meinen Schultern lastet. Ich weiß, wenn meine Antennen mal kurz einfahren, und der Fokus sich nicht auf die komplette Familie richtet, sondern für einen kurzen Moment mal eben nur auf mich, dann darf das sein, weil dann Nikos Antennen rausfahren, sozusagen. Und das ist entstanden, weil wir einfach richtig viel miteinander reden. Und nur so ist das für mich auch quasi so vereinbar, ohne schlechtes Gewissen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil diese Phase habe ich ja dann quasi noch vor mir, so kurz vor mir. Meiner Kleine, der ist jetzt 4,5, ja, so in so 2-3 Jahren oder so. Ich merke ja jetzt, wie große, wie deutlich selbstständiger sie ist. Aber bei ihr ist das natürlich auch nochmal eine gewisse Zeit. Sie dann ja auch das erste Mal irgendwo mit dem Fahrrad hinfährt. Bei uns ist es natürlich leider so, dass wir relativ weit, in Anführungsstrichen, weg wohnen von der Schule und sind da leider nicht so, dass man so in so einer Hut ist sozusagen. Und deshalb ist sie dahingehend noch nicht so selbstständig, aber sie hat schon den Wunsch. Sie hat schon jetzt, vor ein paar Tagen hat sie gesagt, oh, ich möchte auch das erste Mal alleine zur Schule gehen und so. So, ja, aber es geht halt nicht so einfach, weil wir einfach leider weit vom Schuss wohnen. Und ich merke, dass da noch mehr Drang in Richtung Selbstständigkeit geht. Und das ist dann schon ganz spannend zu hören. Das mit den Antennen, ich habe ja auch super feine Antennen. Ich bin ja extrem empathisch, wenn ich merke immer, deswegen fotografiere ich ja auch so gerne Familien und auch Kleinkinder, weil ich total gut auch im Moment sein kann und dann eben meine Antennen ja auch habe, die ich entsprechend nutzen kann, um auf die Kinder einzugehen und zu gucken, was die jetzt gerade brauchen oder was ja, funktioniert oder eben nicht, aber das kann auch super anstrengend sein, ne? Also wenn man dann die ganze Zeit irgendwie jetzt, so wie du es jetzt gerade so schön beschrieben hast, mit rausgefahrenen Antennen umhergeht, dann stelle ich mir das auch sehr anstrengend vor, gerade wenn man in der Familie dann ist und wenn man dann die ganze Zeit im Alert-Modus sozusagen ist, um zu gucken, ob nicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass, wenn du dann auch mal die Antennen einfährst, dass du dann auch mal, genau, einfach mal gerade nicht so offen bist für alles. Und es war ein schöner Ausgleich, dass es bei euch so super klappt. Ja, das zum Glück. Dass das bei uns auch, wenn das auch so irgendwann funktioniert. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, also wir reden auch viel, beziehungsweise ich rede viel. Mein Mann ist nicht so derjenige, der so viel redet. Der hört sich das immer alles an und sagt dann mal was und so, aber der ist so, ach, der eigentlich ist ja so ein ganz entspannter und für den ist nichts irgendwie ein großartiges Problem. Aber ich halte dann oft meine Monologe und fordere dann Dinge ein oder sowas, ne? Und bei solchen Sachen, ja, dann ergänzt man sich dann schon nach und nach immer mehr. Und das ist einfach extrem wichtig, das Reden. Aber sonst, ne? Also auch, dass vom Partner dann auch was kommt. Aber ich kenne mittlerweile so lange, dass ich weiß, dass es nicht schlimm ist, dass er nicht so viel spricht. Aber dass ich zumindest meinen Standpunkt erzähle, ist ja schon wichtig. Was möchte ich? Und da kann er ja was zu sagen. Und wenn er da komplett nicht der Meinung ist, dann sagt er natürlich auch was dazu. Aber das ist auch was, was im Laufe der Jahre dazu geführt hat, dass ich da jetzt bin, wo ich jetzt bin, mit allem, egal ob geschäftlich oder privat, weil ich immer meine Bedürfnisse ausgesprochen habe. Da bin ich aber von Natur aus ja so, dass ich habe früher mal gesagt, das Herz auf der Zunge liegen habe sozusagen. Ich sage immer sofort, was ich im Kopf habe. Ich habe ja keine Zeit, da lange drüber nachzudenken, weil da sowieso so viele andere Gedanken sind. Und deswegen habe ich auch immer ausgesprochen, wenn mir irgendwas nicht so richtig gepasst hat. Und interessanterweise doch, das war was mein Mann ganz am Anfang unserer Beziehung mal zu mir gesagt hat, dass er irgendwie Freundinnen früher hatte, die dann immer, wie hat er das so schön beschrieben, so wie so ein Wertmarkenheft immer in ihr eigenes Heft irgendwie so Sachen, die sie doof fanden, geklebt haben und ihm dann irgendwann um die Ohren gehauen haben und er dann quasi nur so und dann, was weiß ich, sich mal getrennt haben oder irgendwie, ne? Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein guter Hinweis, das heißt, ich darf so oder so immer bei dir sofort sagen, wenn mir irgendwas nicht passt, klar, das war so eine super Grundlage und quasi im Endeffekt genau das Richtige, weil ich ja auch so vom Typ her bin, dass ich einfach direkt sage oder auch merke, wenn irgendwas ist. Und er hat auch die Antennen zum Glück ja für mich. Er weiß dann auch, ja, was ist los oder so. Und heißt jetzt natürlich nicht, dass ich immer darüber sprechen möchte. Manchmal sind es auch Dinge, wo ich gar nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich los ist. Und da muss dann irgendwie was an Emotionen abgebaut werden. Meine Runde heulen oder so, das tut ja auch oftmals ganz gut, auch wenn es leider nicht immer so auf Kommando klappt. Da brauche ich auch immer irgendwelche Trigger, dass wenn sich das alles so anstaut und man so im Hustle-Modus ist, dass man irgendwas auch findet, wo man auch wirklich mal wie so, dass jemand einen Knopf bei einem drückt, dass man auch mal heulen kann. Also das finde ich zum Beispiel auch total wichtig. Und das hat ganz lange bei mir nicht funktioniert. Ich hatte dir ja auch schon erzählt, mein Papa ist ja leider verstorben vor 3 Jahren und das erste Jahr, da konnte ich ganz viel weinen, da hat mir eine Bekannte, hat mir auch den Tipp gegeben, ne, lass bloß die Trauer zu und so weiter, habe ich alles gemacht und dann kam so der erste Todestag und dann war der so schlimm für mich, dass ich bewusst eigentlich mir gesagt habe, nein, ich möchte diesen Tag jetzt gedanklich nicht immer nochmal wieder durchleben, ne? Weil ich den Todestag quasi nochmal gedanklich durchgelebt habe und dann habe ich so einen Cut gemacht und habe gesagt, nee, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht nochmal so haben, so schlimm, das war so schlimm, diese Emotionen zu haben. Und dann habe ich aber wohl dummerweise im Laufe der Zeit nicht nur die Emotionen in Bezug auf den Todestag in mir vergraben, sondern auch Trauer an sich oder gefühlt, weil man kann ja nicht nur eine Emotion vergraben, sondern gefühlt dann auch alles, also an Emotionen. Mhm. Und das war keine gute Idee. Und dann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass ich irgendwelche tatsächlich Trigger haben muss, die da mich dazu triggern, dass ich mal losheulen kann. Also Trigger im positiven Sinne. Und habe mir nach und nach was gesucht und habe dann ja auch was gefunden, wie zum Beispiel Yoga. Meine liebe und tolle Yoga-Lehrerin, die braucht nur anfangen zu reden teilweise. Und wenn die Stimmung dann so passt und dann fange ich schon an zu heulen, obwohl es gar keinen bestimmten Grund gibt oder so. Aber einfach, dass sich das mal so wie entladen kann sozusagen. Mhm. Dann danach geht es mir meistens immer ein bisschen besser. Aber auch das war ein ziemlicher Prozess, vor allen Dingen, weil ich gar nicht gemerkt habe, bewusst, dass ich irgendwann im Laufe der Zeit, also wie gesagt, mein Papa ist jetzt 3 Jahre verstorben und im Laufe der Zeit, nach dem ersten Jahr, bin ich dann in so einen Überlebensmodus übergegangen, also so einen Hustle-Mode sozusagen und war im Endeffekt nur am Abarbeiten, am Machen und Tun und habe mich komplett vergraben. Und das ist mir jetzt natürlich im Nachhinein bewusst und zu dem Zeitpunkt habe ich das irgendwie gar nicht gecheckt. Und das ist so ein Beispiel, das war einmal ganz schlimm bei mir, da bin ich auch körperlich über mich drüber gegangen. Ich war sowieso schon total angestrengt und hatte eigentlich total das Bedürfnis, mich hinzusetzen und mal 5 Minuten durchzuatmen. Und ich konnte es nicht. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe immer noch die Spülmaschine eingeräumt und noch irgendwas gemacht und habe die ganze Zeit gedacht, ich muss irgendwas machen. Das war vielleicht auch so Emotionen also vergraben, ne? Also, dass ich bloß nicht irgendwie ins Nachdenken komme. Das ist ja irgendwas, was ja auch unterbewusst passiert. Und dann bin ich so über meinen Körper drüber gegangen, dass ich richtig so fast so wie so Hitzewallungen gekriegt habe und gedacht, okay, krass, okay, jetzt, das war jetzt nicht gut. Und irgendwann habe ich dann natürlich gemerkt, als es immer schlimmer wurde, so geht's nicht weiter. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich muss erstmal gucken, woran es liegt und mal wieder an meine Emotionen ran. Und dann bin ich nach und nach die Themen angegangen und das war auch gut so. Also man muss einfach echt schauen, dass man nicht nur so in diesem Überlebensmodus ist, sondern mal schaut, das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit, wenn ich jetzt wieder in eine Stresssituation komme, habe ich jetzt schon die Antennen dafür, okay, pass auf, du bist jetzt gerade in einer stressigen Situation, was ist eigentlich gerade das Problem? Also was stört dich gerade, was triggert dich gerade und wie kannst du es ändern? Dass ich einfach mehr auf mich achte, das habe ich gelernt und das ist einfach so wichtig, immer wieder in sich selber hineinzuhorchen und zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich das, was mir vielleicht in der Partnerschaft gerade nicht gefällt? Habe ich da selber mit ein Thema? Triggert mich irgendwas, weil ich vielleicht konditioniert bin aus irgendwelchen vergangenen Zeiten? Und man muss natürlich nicht alles aufarbeiten, möchte ich auch gar nicht wahrscheinlich, aber es sind einfach so Dinge, die man nach und nach mal sich anschauen kann, damit man einfach entspannter im Alltag sein kann und mit den Kindern.
Ja, ja, unbedingt. Also ich glaube, man muss bei sich selber aufräumen sozusagen, um die Pakete, die nicht sortiert sind, sozusagen nicht auf den Anhänger der Kinder zu packen. Ich musste das auch. Also ich musste mich... Ich habe ja meinen Sohn schon recht früh bekommen, mit 22, ohne Berufsausbildung, also richtig gut. Das war eine ganz schöne Zeit. Und ich habe den gekriegt und ich wollte den unbedingt. Ne? Das war stand über allem. Und zeitgleich war ich mehr gefordert als je zuvor, mir selbst zu begegnen. Und alles, was ich vorher irgendwie immer beiseite geschoben habe oder wo ich wirklich auch gar nicht hingucken wollte, das war so richtig so, okay, entweder guckst du jetzt hin oder er zahlt den Preis. Entscheide dich. Und dann war halt natürlich für mich immer klar, ja, okay, dann gucke ich halt hin. Ja, okay, ist schwer, ist anstrengend. Ist ja, glaube ich, für uns alle so, wenn wir uns ehrlich begegnen. Wenn man so anfängt, bei sich selber zu buddeln, dann stößt man eben manchmal auch auf Erd- oder Gesteinsschichten sozusagen, die, wo man sich länger dran aufhält, wo es vielleicht auch manchmal wehtut oder unangenehm wird. Aber ich habe immer gedacht, okay, alles, was ich für mich selber klar kriege, müssen meine Kinder nicht mehr ausbaden. Und das war immer so ein Motor und hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich, glaube ich, eine ziemlich gesunde Partnerschaft führe, in der ich nicht sein muss, sondern sein will. Und genau. In diesem Sinne. Ich habe noch eine Frage bekommen. Ich zück mal mein Handy parallel. Und zwar muss ich mal eben hier meinen Sticker öffnen parallel. Und zwar ist die Frage an dich über Instagram. Vielen Dank an der Stelle. Zerreißen dich die ganzen unterschiedlichen Rollenerwartungen oder sind die gar nicht so unterschiedlich?
Das ist eine gute Frage. Ob die mich zerreißen? Also, ich habe jetzt gerade den ersten Gedanken gehabt, die sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich, weil man ja im Groben und ja doch im Großen und Ganzen gucken muss, dass man sich organisiert in allem. das ist ja bei allen Dingen gleich. Klar sind die Rollen irgendwie unterschiedlich, aber man muss halt schauen in allen Rollen, dass man sich organisiert. Das ist was ich gelernt habe. Und zerreißen, also es ist immer wieder natürlich eine Zerreißprobe, was wir ja auch am Anfang hatten in Bezug auf, was, wenn auf einmal jemand krank ist, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ich selber krank werden kann, wobei toi, 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 es war jetzt schon sehr lange nicht mehr so, aber das stellt mich immer wieder auf eine neue Zerreißprobe sozusagen. Also das zerreißt mich immer wieder aufs Neue, wenn ich dann spontan gucken muss, wenn ich nicht die Möglichkeit mit allem habe, weil vielleicht die Betreuung in Bezug auf meine Mama nicht funktioniert oder sonst was, dann muss man wieder, ist man wieder in so einem Hustle-Modus und das sind Dinge, die mich zerreißen. Und es hat mich auf jeden Fall in den ersten Jahren zerrissen, kann ich sagen. Aber jetzt im Laufe der Zeit, wie gesagt, so nach so 7 Jahren, würde ich nicht mehr sagen, dass es mich zerreißt, also so richtig zerreißt. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo das in diese Richtung geht, auf jeden Fall, ja.
Okay, vielen Dank, Nadine.
Hast du
noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus deinem Leben?
Ja, das habe ich gerade auch schon gesagt. Ganz wichtig, man muss gucken, dass es einem gut geht, dass man auf sich achtet, dass man spricht, egal mit wem, ob es mit dem Partner ist, mit einer Freundin, dass man über Themen einfach redet, sich was vom Herzen redet sozusagen und für sich dann dadurch klarer wird, was man vielleicht einfach für Themen hat, die man vielleicht angehen muss oder ja, auf jeden Fall einfach auf sich selber achten und auf seine Bedürfnisse. Das sind schon die kleinsten Dinge, wenn man jetzt gerade zum Beispiel Neugeborenes hat, dass man guckt, dass es einem auch gut geht. Klar, es gibt ganz viele Phasen, wo es einfach super anstrengend ist körperlich, aber dass man in irgendeiner Art und Weise da angefangen, entweder den Partner anfängt, in irgendeiner Art und Weise einzubinden und wenn es nur ist für, so, du nimmst jetzt den kleinen Zwerg und ich gehe jetzt in Ruhe duschen. Einfach nur so 10 Minuten oder was weiß ich oder eine halbe Stunde, einfach mal klein anfangen. Das sind auch so Dinge, die ich am Anfang, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, was am Anfang ganz wichtig war, kleine Dinge zu machen. Am Anfang nur mal so zum Beispiel, ach, ich gehe jetzt mal 5 Minuten in den Wald. Was habe ich früher ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mir Zeit für mich genommen habe? Ganz viel. Und ich habe angefangen mit so kleinen Routinen. Die mache ich jetzt heute nicht mehr. Also ich gehe jetzt nicht jeden Morgen in den Wald. Aber das hat mir...
Ich nehme mir das gerade kurz vor.
5 Minuten Wald. Ja, wir haben ja den wilden Lob bei uns direkt um die Ecke. Aber es hat dafür gesorgt, dass ich mir ein Bewusstsein dafür geschaffen habe, dass das vollkommen in Ordnung sind und dass das, auch wenn es dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde ist, aber dass das total wichtig ist, einfach auf seine Bedürfnisse auch zu hören. Und wenn das nur ist, zum Beispiel die Kinder 5 Minuten, die Kinder vom Fernseher zu setzen und dann sich einfach mal 10 Minuten in einen anderen Raum zu setzen und Kaffee zu trinken, einfach mal nichts zu machen. Einfach auf sich achten. Ganz wichtig.
Ja. Eigenverantwortlich die eigenen Bedürfnisse benennen und auf sich achten.
Ja.
Ja, das macht selbstwirksam und handlungsfähig. Und das ist wichtig. In diesem Sinne, vielen Dank, Nadine.
Sehr gerne.
Ja, fand ich auch. Und ich freue mich, wenn die Folge online geht.
Ich mich auch. Bin ganz gespannt. Danke.
Ja, dann mach's gut. Bis bald.
Ja, ciao.
Ciao.